Hallo und herzlich willkommen beim Finanzverstehen Podcast, deinem österreichischen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über das galoppierende Defizit von Österreich und warum in den ersten 7 Monaten schon fast alles aufgebraucht ist. Die neuen Coupe von Apple, nämlich das neue iPhone, und geben euch einen Rückblick unseres Community-Treffen vom letzten Donnerstag. Außerdem gibt es auch wieder einen Community-Blog mit spannenden Fragen, wie zum Beispiel von unserem Community-Event. Hier wurden wir nämlich gefragt, ob es denn einen Unterschied macht, ob ich einen iShares oder einen Xtracts ETF nehme, auf was ich beim Investieren konkret achten sollte und ob ein Betrag es Sinn macht, anzufangen. Das und mehr gibt's in dieser Folge. Und wisst ihr eigentlich, dass ihr mit einer 5-Sterne-Podcast-Bewertung zur Verbesserung der Finanzbildung in Österreich beitragen könnt? Ja, genau. Eine 5-Sterne-Bewertung erhöht nämlich die Sichtbarkeit unseres Podcasts. Es bleibt aber natürlich euch überlassen, ob ihr unseren Podcast bewerten wollt oder nicht. Wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Und heute da mit dabei Matthias. Servus Matthias.
Grüß dich, Philipp, und ich bin sehr froh, heute auf Anhieb den Unmute-Button gefunden zu haben.
Sehr gut. Das ist immer wichtig, weil sonst haben wir immer die Hintergrundgeräusche, wenn man halt dann wieder mal aufsteht oder so, sich über die Füße vertreten muss, weil wir sitzen.
Oder mit dem Kugelschreiber herumspielt.
Oder das, genau, das war beim letzten Mal das Problem, gell? Ja. Matthias, wo erwische ich dich heute? Du sitzt zu Hause, wie ich sehe. Was gibt's denn so Neues?
Ich sitze zu Hause mit Blick auf ein verregnetes Feld, wunderschön, sehr beruhigend im Hintergrund, diese sanften Regentropfen auf dem Glas. Und ja, was gibt's Neues, Philipp? Das neue iPhone 17 wurde präsentiert. Wir haben Leute in Wien gesehen, die schon Tage davor übernachtet haben, vorm Store, um die Ersten zu sein. Ja, kann man mal machen, oder? Hast du auch schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Ja, aber nicht vom Apple Store, sondern in Klagenfurt, damals beim Grand Slam Volleyball Event, da sind wir auch ein paar Stunden vorher oder ja einige Stunden vorher angestanden oder angesessen sozusagen, wollten rein. War cool, aber ich habe nicht aufs iPhone gewartet, ne, sondern auf ein cooles Event.
Hat sich's ausgezahlt?
Ja, voll. Aber beim iPhone wäre ich wahrscheinlich nicht sitzen geblieben. Aber was ist denn jetzt neu bei dem iPhone? Weil ich habe so viel gelesen, es ist gar nicht allzu viel Neues, beziehungsweise ja.
Das ist eine fantastische Frage. Also es gibt ja verschiedene Modelle jetzt. Es gibt ja auch jetzt das iPhone Air. Das ist jetzt ein bisschen dünner. Die Glasoberfläche ist auch ein wenig anders. In den Kreisen bei Apple oder die Leute, die halt damit zu tun haben, die sagen so ein bisschen, dass das jetzt mal so der Test war, wie dünn kann man so ein Gerät produzieren, weil ja Apple angeblich auch an so einem faltbaren Handy forscht. Und dieses dünne iPhone Air ist jetzt quasi die Hälfte oder so ist die Größe, das iPhone dann in Zukunft haben sollte, wenn man es aufklappt. Das heißt, die doppelte Größe ist dann von dem, wenn man es in zugeklappter Form hat. Es gibt auch noch natürlich die iPhone Pro Modelle und da gibt es auch Änderungen beim Gehäuse. Also man hat jetzt beim iPhone 17 Pro, auf ein Aluminiumgehäuse gesetzt, statt einem altbewährten oder viel hochwertigeren Material wie Edelstahl oder Titan. Und wer jetzt da in einen Apple Store reingeht und sich vor allem das blaue Gerät, das iPhone 17 Pro, anschaut, der wird vermutlich draufkommen, dass auf der Rückseite und bei den Kanten, bei den Ecken, ja, schon diverse Abnutzungsspuren zu sehen sind. Und das enttäuscht natürlich viele, die sich jetzt das neue iPhone gekauft haben. Würde mich auch sehr stören, muss ich gestehen, weil ich bin ja der Typ, der am Handy am liebsten keine Hülle trägt, weil ich mir denke, dass das Design und die Ästhetik, das Touch and Feel, sowas Schönes ist bei Apple-Geräten, dass ich da keine 10 € Handyhülle drüber geben möchte. Und wenn ich dann mitbekommen würde, dass das Handy aufgrund von normaler Abnutzung im Alltag dann wirklich zerkratzt wird, dann wäre ich natürlich nicht so happy, vor allem nicht nach der ersten Woche.
Stimme ich dir zu, deswegen habe ich immer Hülle drauf. Mir ist die Ästhetik komplett wurscht. Das ist ein Arbeitsgerät und ein Gerät, mit dem ich meine Freizeit teilweise verbringe, beziehungsweise halt Sachen erledigen kann. Also mir ist das komplett egal, aber was natürlich trotzdem mühsam ist oder was ich auch nicht ganz verstehen kann, wenn du jetzt ein Aluminiumgehäuse habe, das gleich zerkratzt ist, würde es mich auch nicht freuen, weil ich mir durchdenke, jetzt kaufen wir ein neues Gerät, es ist von Haus aus gefühlt zerkratzt. Das hat wieder irgendeine Einsparung anscheinend, weil Titan ist ja genauso leicht wie Aluminium eigentlich, also oder in der Dimension würde ich jetzt einmal vermuten, ich bin kein Werkstofftechniker oder sowas, aber ist ja eher ein leichtes Material. Das und so ganz verstehen kann ich es nicht. Aber ja, Sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Was mir aber trotzdem, oder was ich komisch finde, die haben das ja getestet. Das heißt, die haben ja gesehen, dass da die Kratzer sind. Entweder sie haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir schon so weit, jetzt müssen wir mal durchziehen. Oder sie haben halt gesagt, naja, scheiß mal drauf. Na, keine Ahnung, weil das sieht man ja im Test. Na, also die werden ja das ja wohl testen, gehen wir stark davon aus.
Absolut, ja. Die Apple-Aktie, die hat es nicht wirklich interessiert. Die ist gestiegen, seitdem das neue iPhone verkauft wurde. Auch der Langzeitvergleich, also wenn man sich anschaut, das iPhone gibt es jetzt doch schon seit ein paar Jahren, fast schon 20 Jahre. Also ich glaube, es war Juli 2007, wo das erste iPhone kam, und wer damals in Apple investiert hatte, der hat auf jeden Fall heute eine große Freude. Und ja, bin gespannt, ob das natürlich auch in Zukunft so weiterlaufen wird.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Gut, dann gehen wir weiter. Matthias, mir ist auch was aufgefallen, beziehungsweise ab 9. Oktober, es ist jetzt eh schon in anderthalb Wochen eigentlich, kannst du sagen, geht in der EU die Instant Payment Verordnung an den Start. Das heißt, jetzt muss man jedes Bankinstitut, seit 1. Jänner muss jedes Bankinstitut schon sofort Überweisungen erhalten können, und jetzt muss es dann auch verschicken. Das heißt, wenn man jetzt ab 9. Oktober eine Überweisung tätigt auf eine österreichische Bank oder europäische Bank, dann muss das sofort dort ankommen. Also das ist eine super Sache, und du musst keine Extrakosten zahlen. Was aber natürlich ein Problem darstellen könnte, und das tritt auch in Kraft, ein neues Feature: wenn ich jetzt eine Sofortüberweisung mache, ist das Geld sofort weg, na, logischerweise. Das haben sich natürlich auch viele Betrüger zunutze gemacht. Die haben halt immer gesagt, ja, jetzt sofort überweisen auf ein Konto nach Djibouti oder sowas. Na. So, geht jetzt in europäischen Konten so auch, aber es wird auch der Name des Empfängers geprüft. Das heißt, ich kann gar nicht überweisen, wenn der Name falsch ist vom Konto. Und wenn es falsch geschrieben ist, vielleicht nur ein Buchstabe um es, dann wird einmal vorgeschlagen, okay, das ist der echte Name, ist es richtig so auf die Art. Wenn es komplett falsch geschrieben ist oder viele Buchstaben verwinkelt oder halt nicht ganz korrekt, dann wird es gar nicht ermöglicht, dass man wegschickt. Das heißt, so können Betrügereien verhindert werden, und es wird halt das Ganze ein bisschen besser geprüft und ein bisschen schwerer gemacht, und es sind auch sehr viele Transaktionen nicht angekommen, oder Zurückbuchungen ist es dann gekommen. Ist halt auch mühsam, wenn man dann hin und her schicken muss, weil eine Rückbuchung kostet auch immer Geld im Normalfall oder in vielen Fällen. Und lustigerweise in Ländern wie Niederlande, Großbritannien gibt es das ja schon, und da sind Betrugsfälle um 81% nach unten gegangen dadurch, weil die Prüfung noch stattgefunden hat. Das heißt, und natürlich auch fehlgeleitete Zahlungen sind fast 70% gesunken. Also das macht schon Sinn, dass die Banken so ein System zur Überprüfung haben. Ja, und bei uns ist es so, dass in Österreich haben wir im Jahr 2024, wenn ich die Zahlen rausgesucht, 630 Millionen SEPA-Transaktionen gehabt. Und davon nur 6% Sofortüberweisung. Und jetzt wird das sofort gehen und vielleicht seine Transaktionen dann höher. Und bei den 71 Millionen Auslandsüberweisungen, da sind Instant Payments mehr als in der EU. Natürlich auch, weil halt viele Betrügereien ins Ausland wandern und da natürlich Sofortüberweisung Standard ist. Das wird halt wahrscheinlich nicht geschützt. Also das wird sich nicht ausgehen, weil eine Bank in Djibouti irgendwo, die wird halt, die halt in der EU ist, der unterliegt ja nicht diesem diesen Payment, mit dieser Payment-Verordnung. Und da wird es vielleicht nicht so sein. Aber man kann jetzt nicht mehr mit falschen Namen arbeiten. Man muss jetzt den echten Namen verwenden, der auf das Konto halt läuft. Und ja, Sofortüberweisung für uns alle eine super Sache, glaube ich, weil dann kommt das Geld richtig schnell an. Hast du Sofortüberweisung schon länger gehabt bei deiner Bank? Hast du das irgendwie gemerkt? Oder weil ich das zum Beispiel bei der Bank 99, wo ich das erste Girokonto habe, sage ich mal, hat das lange nicht funktioniert. Jetzt geht's mittlerweile, aber kennst du das schon länger?
Mir ist es aufgefallen, dass es von Trade Republic zu Flatex sehr schnell ging. Also ich habe Geld von Trade Republic zum Investieren nach Flatex rüber verschoben. Das war sofort da. Bei meiner Hausbank, bei der Raiffeisenbank und so Überweisungen zwischen unserem Firmenkonto und Raiffeisen habe ich halt gemerkt, dass es doch noch dauert. Also ich bin gespannt, ob das dann in Zukunft, oder ich bin überzeugt, in Zukunft wird es dann deutlich besser laufen.
Was gibt's noch so, Matthias? Was steht noch auf der Agenda?
Ja, schon, wenn ich über Trade Republic schon gesprochen habe, natürlich das neue Feature Private Markets, das hat natürlich auch in den sozialen Medien für sehr viele Gesprächsstoff gesorgt. Es gibt da Vereinigungen von deutschen Influencern, die vor dieser Anlageklasse warnen. Und da natürlich auch, wenn man sich die Kommentare anschaut, sieht man auch immer sehr gut, wie die Stimmung unter den Privatanlegern ist. Und also ganz konkret, wer sich über diesen Beitrag den einmal anschauen möchte, der entstammt von verschiedenen Finfluencern, nämlich von Mario Lochner, von Dividende, von Tech-Aktien. Und wenn man auf deren Profile draufklickt, sieht man dann relativ schnell den Beitrag. Kritisiert werden vor allem die hohen Gebühren, dass es halt nicht wirklich echtes Private Equity im Anführungszeichen ist, dass man eben diese Perioden hat, wo man nicht zu seinem Geld kommt und dass es eigentlich all das ist, wovor quasi diverse Finfluencer in den letzten Jahren eher gewarnt haben oder eher Awareness geschaffen haben, um sowas eben nicht im Depot zu haben, weil man eben diese Flexibilität, diese niedrigen Gebühren, all diese Errungenschaften der letzten Jahre eigentlich mal vorantreiben möchte, dass einfach mal jeder seinen kostengünstigen ETF-Sparplan hat. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt ein paar Mal die Trade Republic App geöffnet und mir springt dann auch immer heute sogar ein Pop-up an mit quasi jetzt 1% Bonus sichern. Und als Mensch, der sowieso am Handy keinerlei Benachrichtigungen aktiviert hat, also jeder, der mir hin und wieder WhatsApp schreibt, wird das bestätigen können. Ich kriege keine Benachrichtigungen. Mich stört das, wenn mein Handy die ganze Zeit irgendwie aufpoppt, vibriert. Und ich empfinde das auch quasi rundherum immer als sehr störend, vor allem bei Gesprächen. Das ist mir halt dann störend aufgefallen, auch bei der App, dass ich halt ständig dieses Pop-up bekomme mit jetzt investieren in Private Markets oder so. Also, dass ich das nicht ausstellen kann, das ist ein bisschen... stört mich. Wie geht's dir damit?
Ja, das nervt mich auch ein bisschen tatsächlich. Mir ist es jetzt auch aufgefallen, so 2-3 Mal. Es nervt mich tatsächlich, dann geht das nicht einmal so leicht zum Wegklicken, dann musst du es nach unten schieben. Hat mich richtig, richtig geärgert. Aber was ich noch ergänzen möchte zu dem Thema Private Markets, Private Equity, das ist ja grundsätzlich ein illiquides Investment-Vehicle, Asset-Klasse, die ja eigentlich für einen Privatanleger, der mit ETFs, der vorsorgen will, nicht unbedingt, also nicht das Mittel zum Zweck sein sollte. Das ist eigentlich, ich habe letztens wieder eine Podcast-Folge angehört, es ist eigentlich etwas für die, die wirklich sich das leisten können, jahrzehntelang teilweise auf dieses Geld zu verzichten, weil das im Normalfall ja nicht mit einem Monat getan ist, sondern mit 10, 15, 20 Jahren teilweise sogar, dass die Equity, die Private Equity Buden da brauchen, damit sie die Exits oder was auch immer machen. Also das darf man nicht vergessen. Wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt da schon voll drinnen, ich habe jetzt alles, was ich schon machen wollte in meinen anderen Asset-Klassen, dann kann man es einmal testen, aber für mich persönlich wäre es auch nicht unbedingt was. Aber das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen, schnüppel genauer eigentlich, gell?
Absolut. Und ich fand es so spannend. Ich war nämlich auch die Woche im Media Center der Industriellen Vereinigung, habe dort einen Podcast aufgenommen mit Sunrise Capital Fondsmanager und Gründer Thomas Nies über seinen Vortrag bei unserem Community Event. Und dann am Ende hin der Podcastaufnahme ging es natürlich auch um das Thema Private Equity, Private Markets, weil es ja ein Thema ist, das durch diese neue LTIF-EU-Verordnung jetzt von vielen Anbietern angeboten wird. Es ist ja nicht nur Trade Republic, auch Scalable Capital bietet ja Investments in Private Markets an und noch ein oder andere Player. Genau, so viel dazu.
Und was noch spannend ist oder was noch spannend diese Woche war, BAWAG-Aktionäre freuen sich, weil der Aktienrückkauf ist abgeschlossen. Es wurden 1,6 Millionen Aktien, also von 78,6 Millionen auf 77 herabgesetzt. Das heißt, es sind weniger Aktien im Umlauf. Dann im Normalfall verteilt sich dann der Gewinn auf weniger Anteilseigner. Also wir hoffen halt natürlich, dass der Gewinn dann eher wieder steigt. Das ist ja oft ein positives Signal für Anleger. Ist ja auch so, dass das bei vielen Unternehmen, insbesondere in den USA, gang und gäbe ist. Apple zum Beispiel hat schon, macht fast gefühlt jedes Jahr Aktienrückkäufe. Und ist auf der einen Seite erstens einmal ein positives Signal für die Anleger, dass halt das Unternehmen gut finanziert ist, dass es das Kapital haben, Aktien zurückzukaufen. Und ist in vielen Fällen statt einer Sonderdividende sinnvoller, weil du halt indirekt einfach Kapital an uns Aktionäre zurückführst, weil du halt einfach, die Stücke werden einfach wertvoller und du hast keine Steuerlast. Also das ist eine ganz spannende Sache, das Thema Stücke zurückführen oder Sonderdividende, da haben wir dieses Jahr schon einmal, sind wir schon ein bisschen auf den Mund gefallen. Und was bei der BAWAG noch spannend ist, seit dem IPO, also seit dem Börsengang 2017, hat die BAWAG schon 23 Millionen Aktien zurückgekauft. Das heißt, wer damals investiert hat und die Aktien behalten hat, der hat jetzt einen viel größeren Anteil am Unternehmen, ohne selbst irgendwas getan zu haben. Das ist halt auch ein Vorteil davon. Den Markus wird es freuen, der ist nämlich BAWAG-Aktionär, wenn es mich nicht recht täuscht, und viele andere auch. Und ja, also wie schon angesprochen, das Thema Sonderdividende haben wir dieses Jahr schon gehabt bei BYD, Matthias. Da bist ja du Experte drauf.
Genau, das haben wir auch schon umfangreich besprochen. BYD, aktuelles Thema noch. Warren Buffett hat jetzt alle anderen, also Warren Buffett ist ja schon sehr früh aufgrund von Charlie Munger in BYD eingestiegen, 2008 war das, hat mit der Position knapp 4000% Return erwirtschaftet seither. Und Charlie Munger ist ja kürzlich erst gestorben. Buffett hat Anfang 2025, glaube ich, das erste Mal so eine größere Position an BYD veräußert. Und jetzt so zeigen, dass die diversen Reports, Filings, hat die Position von BYD bei Berkshire Hathaway die Summe 0 erreicht. Also Buffett hat sich von sämtlichen BYD-Aktien getrennt. Grund lässt sich keiner in den Medien finden. Das ist die News.
Also was ich zu BYD gefunden habe, das schnellste Auto der Welt ist jetzt ein BYD. Das heißt, die haben jetzt vor kurzem auf einer Rennstrecke getestet, ich glaube über 400 irgendwas km/h. Das ist ein BYD, ich weiß jetzt nicht, wie das Modell heißt. Auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Und die Batterie war schon ausgelutscht, ne? So relativ schnell, wenn es ein Elektroauto war.
Ja, ich war auch gestern bei der Roadshow von CapTrader, die auch heute und morgen noch in Graz und in Linz stattfindet. Und da hat einer der Vortragenden auch über die Zukunft der Elektromobilität gesprochen und hat halt quasi so ein bisschen gesagt, es ist eh lieb, was BMW, Mercedes und die ganzen deutschen Autobauern da jetzt auf die Reihe bringen. Aber allein der Ausdruck eh lieb hat dann schon gezeigt, dass er jetzt da nicht so optimistisch ist. Er war nämlich immer wieder auf diversen Automessen in Shanghai und anderswo auf der Welt und hat einfach erzählt quasi, was er dort gesehen hat und die Technologie, wie fortschrittlich das ist, was dort ein Auto ist überhaupt. Und ja, man hat ihm anmerken können, dass er für die chinesischen Automobilhersteller sehr bullisch ist.
Ja, da geht auch alles ein bisschen unreguliert dazu. Also unreguliert ist das falsche Wort. Das, was wir heute gehandelt haben, weniger Papierkram und geht auch viel schneller alles weiter. Das ist natürlich immer ein Vorteil von den ausländischen Autobauern. Und wie man sieht, die Deutschen haben gute Autos gebaut, aber die Chinesen sind halt echt am Überholgleis und da wird noch spannende, ja, da werden wir noch einiges sehen, glaube ich, in den nächsten Jahren.
Auf der Überholspur. Ich bin froh, dass du auch mit so Sprichwörtern hin und wieder strugglest, weil ich tue mir da auch sehr, sehr schwer. Voll. Vor allem bei der Podcast-Aufnahme.
Na voll. So, Thema 1, Matthias, FV-Event, das war letzte Woche. Was gibt es da zu sagen?
Ja, wir haben letzte Woche in der Wiener Börse unser Community-Event veranstaltet. Community-Event, was heißt das? Das hat sich so eingebürgert, 3 Vorträge mit so circa 15 bis 20 Minuten, mit einer Q&A-Session und danach anschließendes Networking. Das Ganze machen wir schon seit 2022, glaube ich, war das erste Mal. Und ja, diesem Rahmen sind wir treu geblieben. Und das Ganze findet immer statt mit eben Partnern von uns. Das können Online-Broker sein, das können so wie Xtrackers sein, ein Anbieter von ETFs, also Europas größter ETF-Anbieter. Und im Anschluss gibt es dann eben einen Austausch bei so Flying Buffet, Getränke. All das wird von uns organisiert.
Und das war wieder echt cool. Ich mache das immer sehr gerne. Es ist zwar ein Haufen Aufwand, aber es ist immer sehr spannend, insbesondere nach den Vorträgen, die echt wieder spannend waren, das Networken oder das Plaudern mit den Leuten, die wirklichen Fragen dann zu beantworten, zu sehen, warum sie jetzt da sind, warum sie das interessiert hat. Und viele, und das finde ich richtig cool, haben auch gesagt, sie kennen uns vom Podcast. Das heißt, die sind vom Podcast zum Event gekommen. Das heißt, die haben unsere Stimmen gekannt, aber uns so vielleicht noch nicht. Und das war echt cool. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Matthias, was haben wir da für Themen gehabt von den Vorträgen?
Ja, wir haben verschiedene Themen gehabt. Wir versuchen ja immer, möglichst ein breites Spektrum abzubieten, das wir sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene was haben. Es soll halt für niemanden langweilig sein. Man soll ein, zwei Impulse neue mitnehmen können und sich dann vor allem im Nachgang austauschen können. Das ist das, was uns wichtig ist. Wir hatten einerseits das Thema von Xtrackers, wo es um die Core-Satellite-Strategie ging, ein wenig um das Thema USA versus Europa, aber auch natürlich das Thema mit Schwellenländer. Dann hatten wir von CapTrader bzw. von einem Autor bei CapTrader hatten wir das Thema Dividendenwachstumsstrategie, wo er uns ein bisschen seine Anlagestrategie vorgestellt hat und wie er quasi diese Strategie betreut. Und dann hatten wir auch noch einen Vortrag von Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Nies zum Thema, und das fand ich besonders spannend, Stop Hurting Yourself, Please. Und da ist mir vor allem ein Bild im Kopf geblieben und ich glaube, das Bild ist auch ganz vielen von den Personen, die dort waren, im Kopf geblieben, nämlich ein Bild von einem Taylor Swift Konzert. Man hat gesehen, Taylor Swift auf der Bühne in der Mitte im Rampenlicht. Und warum hat er die dort abgebildet? Er hat gesagt, da spielt die Musik, ganz klar. Und in der ersten Reihe, da stehen all die großen Vermögensverwalter dieser Welt, da wo eine Praktikumsstelle dir im Monat 20.000 zahlt, weil du halt wirklich durchgehend arbeitest an der Wall Street, da bist du quasi einer von den Wall Street Profi-Anlegern, Chain Street, Citadel etc., wie sie alle heißen. Und dann hat er den Blick oder einen Kreis gezeichnet in die allerletzte Reihe, ganz hinten, ganz oben hinter der Bühne, wo du quasi eigentlich gar nicht mehr auf die Bühne siehst, wo die Taylor Swift singt, sondern quasi auf Bildschirme angewiesen bist. Und da hat er Thomas erzählt, ja, das ist unser Sitz, das ist unser Platz. Unser Platz als Privatanleger, wenn wir das Spiel an der Börse spielen. Wir kriegen quasi genau nichts mit. Wir kriegen genau das mit, was die Leute wollen, dass wir mitbekommen. Und das echte Geld wird unten verdient von den Profis an der Wall Street. Und das quasi die Industrie, die Finanzindustrie quasi kein Interesse daran hat, dass Privatanleger verstehen, wie einfach es eigentlich sein kann, zu investieren oder sich mit dem Markt zu beschäftigen. Und dass es eigentlich von all dem da draußen eher weniger bedarf als mehr. Weniger ETF-Sparpläne, weniger YouTube-Videos von Finanzanalysten, weniger Börsenbriefe, weniger Produkte, sondern einfach nur das Reduzieren aufs Wesentliche und dann eine Strategie langfristig treu bleiben. Und wir haben zu allen Vorträgen, die wir die wir letzte Woche in der Börse hatten, eine Podcast-Folge erstellt. Ich glaube, die von CapTrader ist bereits online oder wird bald online kommen. Xtrackers und eben Thomas Nies von Sunrise Capital ist ebenfalls bereits abgedreht. Also die werden dann in den nächsten Wochen nach und nach veröffentlicht. Also wirklich eine große Empfehlung, da dann reinzuhören.
Ja, und wir schauen ja auch immer, dass wir Feedback bekommen. Ich sage mal, vor Ort war das Feedback gut, also sehr gut eigentlich, die waren sehr begeistert. Auch im Nachgang beim Plaudern dann, die haben gesagt, so eine Zusammenkunft ist super, dass man da plaudern kann, dass man direkt dann vielleicht mit den Unternehmen, mit den Vortragenden dann sich austauschen kann, auf Augenhöhe, was uns ja immer ganz wichtig ist. Aber es gibt nicht immer nur positives Feedback, was ja auch gut ist, sondern auch kritisches Feedback. Matthias, du hast da im Nachgang ein Formular erstellt, glaube ich, wo man Feedback geben kann. Was ist denn da rauskommen?
Genau, also uns ist es ja immer wichtig, wir machen das Event nicht für uns, sondern für die Community, dass sich wirklich Leute austauschen können über ein Thema, wo man vielleicht sonst nicht sich so im Freundeskreis so intensiv austauschen kann. Das heißt, uns ist es natürlich auch ganz wichtig, wie gefällt dieses Format unserer Community? Und dahingehend habe ich eine E-Mail ausgeschickt, also auch an diejenigen Podcast-Hörer, die dabei waren, bitte kurz noch die E-Mail, den Posteingang checken und vielleicht dann ein, zwei Kreuze abgeben, damit wir auch besser einschätzen können, wie wir uns verbessern können, wie wir das Format attraktiver gestalten können. Und ja, da ist halt immer die Frage, hat die Erwartungshaltung des Käufers unseres Tickets das geliefert oder wurde die Erwartungshaltung erfüllt? Ja oder nein? Mit welcher Erwartung bin ich ins Event reingegangen? Und die Erwartungshaltung trägt dann natürlich prinzipiell maßgeblich dazu bei, ob ich zufrieden war oder nicht. Und wir haben jetzt schon erstes Feedback erhalten. Da war jetzt nur hin und wieder kommt halt dann die Information, ja, wir würden gerne noch mehr Vorträge für Fortgeschrittene haben oder noch längere Vorträge. Und da ist dann wirklich einfach nur mein Appell, bitte die Eventbeschreibung sehr gut durchlesen, weil wir versuchen immer sehr klar zu kommunizieren, was erwartet unsere Gäste vor Ort. Und da machen wir das immer so in der Regel, dass wir wirklich schon die Vortragenden nennen, die Themen nennen, was man bei dem Themenblock erwartet und vor allem auch, wie lange es dauert. Damit wirklich jeder, der ein Ticket kauft und der dabei sein möchte, weiß, was ihm erwartet. Und genau, das heißt, da kann ich mir dann schon, bevor ich ein Ticket kaufe, sagen, okay, das sind Themen und Unternehmen, die mich interessieren oder nicht. Und dementsprechend kann ich dann auch ein Ticket kaufen oder nicht. Aber wie gesagt, uns geht es ja dann vor allem um diesen Austausch danach, um dieses Get-Together. Und das ist quasi das zweite Highlight des Abends für uns.
Und man darf nicht vergessen, weil die ein oder andere Feedback, dass man es vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen tiefergehend machen könnte. Wenn man jetzt jeden Vortrag von dreien oder von mir ist von zwei eine Stunde lang macht, dann schalten auch die meisten Leute ab. Aber es geht auch nicht. Man muss so diesen Mittelweg finden und deswegen schauen wir, dass wir es eher so mal anreißen, viele Themen, und dann im Nachgang auf im Zuge eines Podcasts oder so vielleicht tiefer reingehen oder im Zuge der Gespräche. Und was auf jeden Fall bei diesem Fall gut war, was hat nämlich jemand geschrieben, schade um das Geld. In dem Fall muss man, in dem Fall muss man sagen, so wie du sagst, in der Information steht, was wir da veranstalten. Und auf der anderen Seite, das Geld ist diesmal nicht schade, sondern das geht ja an Make-A-Wish Österreich. Ich hatte schon Kontakte zum Nachgang mit den Verantwortlichen in Wien. Ich werde mich demnächst auch mit ihnen treffen, auf einem Café bzw. in deren Büro. Und werdet ihr dann auch sehen. Es wird dann auch natürlich ein Bild geben, damit ihr auch wisst oder damit ihr auch seht, dass wir die Ticketpreise, was wir gesagt haben, auch wirklich dort hinschicken. Das geht zu einem guten Zweck. Also würde ich nicht unterschreiben, dass das Geld schade war und das Geld, weil es wirklich einen sinnvollen Background hat. Also am Ende des Tages hat man fürs Event per se fast nichts gezahlt, hat dann einen netten Abend gehabt und das geht in einen guten Zweck. Und ja, der Rest ist eher von uns gezahlt, bisschen finanziert worden von den Partnern. Somit glaube ich, dass das, aber ist so.
Wir haben die Summe noch gar nicht genannt.
Ah ja, dann.
Außer beim Event. Wir haben ja gesagt, die Netto-Reinerlöse spenden wir von dem Ticketverkauf und die waren, ich versuche es mir gerade auch zu machen, circa 1300 irgendwas.
1366 war die Nettoerlöse und wir haben gesagt, wir wollen es aufrunden auf 1500 und die fließen jetzt an die Make-A-Wish Foundation Österreich.
Genau, die Screenshots dazu auch demnächst dann auf Instagram zu sehen, sobald das alles abgehandelt ist.
Werbung.
Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und selbstständigen Vorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Ja, gut, Philipp, dann kommen wir weiter zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Oh, und das nächste Thema ist wieder ein Thema, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe wieder einen Artikel gefunden, Österreichs Defizit läuft uns davon. Naja, Österreich hat sich für 2025 eine Neuverschuldung, also wir reden von einer neuen Schulden von 18 Milliarden Euro vorgenommen. Das heißt, wir sparen nicht ein, dass wir auch irgendwie in Richtung Nulldefizit kommen, sondern der Staat darf heuer 18 Milliarden mehr ausgeben, als er überhaupt einnimmt. Also haben wir wieder mal das perfekte Beispiel, der Staat gibt um einiges mehr aus, als er einnimmt. Und das Problem aber jetzt ist, dass bis Ende Juli, also wir sind jetzt ja schon wieder im Ende September, dass Ende Juli schon das Minus bei minus 16 Milliarden war. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Spielraum von 2 Milliarden. Das heißt, deswegen sprechen da schon viele Zeitungen, dass uns das Defizit davonläuft, weil wir haben uns ein Defizit gesetzt. Wir geben 18 Milliarden mehr aus, als wir einnehmen. Ist auch spannend eigentlich. Und 16 haben wir schon verbraucht. Warum ist das aber so? Das vielleicht ein bisschen zum Kompensieren oder zum, dass es weniger schlimm ist, was man so rauslesen kann. In der ersten Hälfte, also in der ersten Jahreshälfte, da fallen traditionell besonders hohe Ausgaben an. Pensionen, Sozialleistungen, die laufen zwar monatlich, aber viele Erhöhungen oder Zuschüsse, die werden erst gleich am Anfang des Jahres gebündelt überwiesen. Dazu auch noch budgettechnische Vorauszahlungen an Sozialversicherungsträger, die kommen erst später, beziehungsweise werden die jetzt später in den Statistiken voll aufgenommen. Weil die sind ja für das ganze Jahr gedacht. Also was man so kennt, die Sozialversicherungsvorauszahlung, die Steuervorauszahlung, die kommen erst im Laufe des Jahres, weil natürlich der Steuerabschluss kann man ja bis 31.06. im Jahr machen. Somit wird das erst vom vorigen Jahr erst da mitgenommen im Laufe des Jahres. Gleichzeitig, wie gesagt, sind verschiedene Steuernahmen, die eben später kommen, aber auch Dividenden, die der Staat bekommt, in Österreich ja traditionell, wenn die in österreichischen Unternehmen, also der ÖPAG ist ja größtenteils in Österreich investiert, also eigentlich nur, da kommen die meisten Dividendenerträge erst im Mai, Juni, Juli und nur einmal im Jahr, somit auch erst eher im zweiten Halbjahr. Und ja, ein Problem ist halt, zu Jahresbeginn sind die Ausgaben geballt, die Einnahmen aber noch nicht unbedingt da. Deswegen ist das Jahresdefizit am Anfang höher und am Ende soll es sich aber laut den Aussagen der Politik ausgehen mit 18 Milliarden. Kann man sich schwer vorstellen. Ich glaube auch nicht unbedingt dran, weil wenn man sagt, 18 Milliarden ist das Defizit, wir haben jetzt schon 16 verbraucht und jetzt mit Ende Juli, dann wird es knapp, weil 2 Milliarden für das restliche halbe Jahr stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Der Staat, wie gesagt, gibt mehr aus, als er einnimmt. Ist eh nichts Neues. Null Defizit werden wir nicht erreichen heuer. War ja gar nicht der Plan. Es ist, wie trifft es uns als Bürger? Nicht unbedingt direkt, aber langfristig heißt es natürlich, mehr Schulden, mehr Zinsen zu zahlen. Das heißt, weniger Geld da für Bildung, Infrastruktur oder Steuerentlastungen, vielleicht wieder höhere Steuern, vielleicht wieder Einschränkungen. Und was natürlich noch dazu kommt, Österreich ist ja in der Bredouille bei diesem EU-Defizitverfahren. Somit kriegen wir dann eine Strafe theoretisch auch noch. Da ist die Möglichkeit, wenn wir zu viel ausgeben, da gibt es ja verschiedene Regelungen. Ich glaube, 3% ist die Regel oder das Maximum. Wir sind, glaube ich, bei 4%. Das heißt, am Ende des Tages ist zu wenig Geld da für Spielraum, für neue Förderungen, für Entlastungspakete, für sonstige Sachen, die uns weiterbringen sollten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Sparmaßnahmen werden ja auch eher erst im zweiten Halbjahr greifen oder auch nächstes Jahr erst. Und wir schauen, wie das Budget dann für die Zukunftsprojekte ausschaut. Aktuell sind wir ein bisschen schwierig dran, aber wir werden sehen. Also der Sparkurs ist ja doch relativ hart, was man so mitbekommen hat, aber es ginge wahrscheinlich noch härter. Jetzt gehen die Leute schon auf die Barrikaden. Was bis zu einem gewissen Grad verständlich ist, die letzten Jahre haben wir viel ausgeben, viel mehr ausgeben wie jetzt. Und jetzt rächt sich das halt ein bisschen. Ja, Matthias.
Ich habe gute Nachrichten.
Ja, geil.
Goldman Sachs erhöht das S&P 500 Kursziel auf 7200 Punkte.
Yay, yay.
Also aktuell steht ja der S&P 500 bei circa, es müssten 6600 Punkte sein in etwa. Das heißt, ein bisschen weniger als 10% noch Upside-Potenzial. Also, Goldman Sachs hat eben sein 12-Monats-Kursziel auf 7200 Punkte angehoben. Und ja, begründet wird das Ganze mit starken Unternehmensgewinnen und der Erwartung, dass Aktien in Zinssenkungsphasen ohne Rezession überdurchschnittlich gut laufen. Und die Bank rät jetzt Anlegern, trotz hoher Bewertungen investiert zu bleiben und den Fokus auf Unternehmen mit variabel verzinsten Schulden sowie Small- und Mid-Caps zu legen. Und gleichzeitig wurde die US-BIP-Prognose für das dritte Quartal leicht nach unten korrigiert, also von 1,7 auf 1,6% wegen eines wachsenden Handelsdefizits. Und die Bank of America rechnet für 2025 mit zwei weiteren Zinssenkungen vor allem aufgrund des schwachen Arbeitsmarkts. Und auch der Ex-Fed-Chef erwartet bis Jahresende noch eine Anpassung um in Summe 75 Basispunkte, also 0,75%. Und noch ein letzter Blick nach Washington. Auch da hat sich einiges getan. Analysten von TD Cowen sehen eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die SEC ihre Berichtspflichten künftig von quartalsweise auf halbjährlich umstellt. Und ja, da hat vielleicht ein oder andere mitbekommen, dass ja der Donald Trump gesagt hat, China hat irgendwie so einen 50-Jahres-Plan und da haltet man sich dran. Warum müssen unsere Unternehmen viermal im Jahr oder jedes Quartal umfangreich berichten? Das ist ja quasi schlecht für die Manager, die quasi nur von Quartal zu Quartal denken und eben nicht in das nicht in dieses langfristige Denken reinkommen. Genau. Und am Ende des Tages sind auch andere Analysten weiterhin für Aktien optimistisch und sprechen sogar von einer aktuellen Rallye-Phase, die von neuen Kaufsignalen gestützt wird. Und das Ganze, obwohl das KGV des S&P 500 in Summe ja schon bei fast 30 liegt, also historisch gesehen sehr hoch bewertet. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie ist denn die Verteilung im S&P 500 zwischen Out- und Underperformern auf Sicht von einem Jahr, dann sehen wir, dass ca. 32% der Aktien den Index nach oben treiben und 67% der Aktien den Index eher Underperformer sind. Und das zeigt sich nicht nur im S&P, sondern in ganz vielen Indizes, dass eben ein kleinerer Teil der enthaltenen Wertpapiere die Indizes nach oben treibt und eben ein großer unterhalb, also schlechter performt.
Zwei Sachen dazu, weil du gesagt hast, das KGV beim S&P 500 liegt bei ungefähr 30, wenn man es vergleicht mit dem ATX, sind wir bei 8,8. Aber historisch gesehen ist der ATX immer weit unter dem weltweiten KGV, weil wir halt Firmen haben, die grundsätzlich profitabel arbeiten und in Amerika ist ja oft so, dass die halt die Tech-Werte halt meistens, also historisch bedingt, viel höher bewertet sind KGV-mäßig als solide alte Industrien vielleicht, ne? Das kann man sogar nicht vergleichen, aber nur, dass die Einordnung ein bisschen ist. Und was ich ganz lustig finde, du hast vorhin gesagt, Banken raten, investiert zu bleiben. Das kann auch nur aus Amerika kommen, weil bei uns wird es heißen, Banken raten jetzt die Sparbuch abzuschließen oder ein Bausparer. Also ich finde das auch immer lustig, ne? Ja, ist so, gell?
Genau. Und wir haben noch Wahnsinnsnachrichten, nämlich aus China. Alibaba-Aktie hebt ab. Philipp, bist du in Alibaba investiert oder warst du mal investiert?
Ich war. Ich bin damals ausgestiegen mit einem Minus. Es war, ich glaube, 20 bin ich am Hoch eingestiegen natürlich. Also hoch gekauft und tief verkauft, so wie man es halt macht, ne, damit man schön Verlust mitnimmt. Seither bin ich in Alibaba nicht mehr investiert. Mein einziges chinesisches Unternehmen aktuell im Depot ist BYD und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Wie schaut es bei dir aus? Du bist jetzt wieder auf Null, oder?
Ich bin sogar schon jetzt im Plus. Also dein Motto war offensichtlich Buy High, Sell Low, eine Erfolgsstrategie, die vor allem Feinde verwirrt, also Confuse Your Enemies heißt es ja so schön. Genau, ich bin in Alibaba noch investiert. Ich bin auch wieder im Plus. Ich habe auch vorher nachgeschaut, mit Anfang April mal nachgekauft, wie der Kurs bei 96 Euro, glaube ich, müsste es gewesen sein, war. Und heute steht der Kurs eben bei 151 Euro. Also ein Kursplus von so bei mir in der Gesamtposition von 18,64%. Man muss aber beachten, dass allein year to date die Aktie über 100% gewachsen ist. Das heißt, meine Position war deutlich im Minus, jetzt zum Glück wieder im Plus. Und im Vergleich mit einem globalen Index habe ich natürlich massiv Rendite liegen lassen. Aber mal schauen, wohin das Ganze noch geht mit der Alibaba. Aktie, denn das ganze Wachstum kommt ja nicht von irgendwo. Das Unternehmen will nämlich KI zur tragenden Säule neben E-Commerce und Cloud machen. Und geplant sind Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe, die sogar noch ausgeweitet werden könnten. Der CEO von Alibaba betont, er wolle jetzt nicht nur einzelne KI-Modelle entwickeln, sondern den gesamten KI-Stack abbilden, also wirklich von der Hardware über Rechenzentrum bis hin zu Anwendungslösungen. Und im Mittelpunkt steht das aktuelle Sprachenmodell von Alibaba mit über 1 Billion Parameter. Also das ist unvorstellbar einfach für alle, die jetzt nicht so in diesem Tech-Game drinnen sind. Und laut dem Konzern ist das eben ein Tool, das vor allem für die Code-Generierung und für für solche autonomen Agentenfunktionen genutzt wird. Ja, genau. Und die Börse reagierte halt und springt einmal die letzten Tage immer wieder im mittleren oder hohen einstelligen Bereich nach oben.
Man darf echt nicht vergessen, die Chinesen, das Thema KI, das ist für die halt ein Segen noch zusätzlich, weil bei uns wird es zu Tode reguliert, teilweise in der EU. Die Amerikaner sind gut dabei und die Chinesen, die haben halt gefühlt in dem Bereich keine Regulierung oder wir kennen es halt einfach nicht so. Und die geben halt richtig Gas. Ne? Für die ist das halt diese 20, 30, 40 Jahre, wo die dieses Wachstum gehabt haben von der Werkbank zur Welt oder der Welt hin zum KI-Pionier, der richtig Gas gibt jetzt. Also jetzt geben, also die nächsten Jahre wird da viel passieren, glaube ich, noch mehr, wie es die letzten 40 Jahre war, teilweise. Grundsätzlich spannend auch, dass Alibaba jetzt sagt, okay, sie wollen ein Allrounder werden in dem Bereich, was ja absolut Sinn macht, weil die können relativ günstig produzieren, Hardware zum Beispiel, die haben viel Know-how, die haben auch die Möglichkeit, Geld reinzupumpen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, China, wir haben es damals gesehen, bei Tencent, bei Alibaba, also bei Alibaba eigentlich beim Ant Financial Börsengang, der einfach mal eine Woche vorher abgesagt wurde oder sowas, weil halt einfach politisch gesagt habt, ihr habt einen Fehler gemacht oder wir wollen das jetzt nicht, weil ihr, weiß nicht, und vor allem war halt der Gründer weg, ein Zeitl. Bin ja trotzdem immer ein bisschen vorsichtig bei den Chinesen, erstens bei dem, was sie sagen und das, was sie auch tun oder tun können. Somit, also ich bin trotzdem nicht unbedingt mehr so der Fan, weil sie ja ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen. Wie schaut das bei dir aus? Bleibst du in Alibaba drin oder gehst du jetzt mit einem Null oder mit einer kleinen Plus raus?
Die Position bei mir ist jetzt nicht so groß im Vergleich zu anderen Positionen. Also ich werde die Position soweit lassen, aber ich habe mir schon bei der ein oder anderen Aktie, die ich jetzt noch im Depot habe, Gedanken gemacht, ob ich es nicht umschichten werde. Das sind aber dann keine chinesischen Aktien, die ich umschichten werde, sondern eher Aktien aus Österreich, aus Amerika, wo ich einfach von meinen Aktienpositionen einen Teil verkaufen werde, weil die eben teilweise zu groß sind und steckt die dann eben in ganz langweilig in meinen breit gestreuten ETF und in mein Depot bei Sunrise Capital.
Tatsächlich habe ich das jetzt auch in den letzten Monaten gemacht, dass ich reduziert habe von den Einzeltiteln und das habe ich in Sunrise und in S&P 500 gesteckt und das werde ja wahrscheinlich eher ein bisschen noch forcieren, vielleicht ein bisschen rausgehen aus den gewissen, aus den größeren Positionen ein bisschen minimieren und weil ich jetzt doch gesehen, performen tun trotzdem die ETFs langweilig, aber es funktioniert und da habe ich weit weniger hocken und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema, zum Community-Blog eigentlich. Es haben uns nämlich gewisse Fragen am Community-Event sind uns gestellt worden und die wollen wir da auch nochmal mitnehmen, weil die immer ganz spannend sind, weil dort haben wir sie natürlich vor Ort beantwortet, aber sie sind natürlich nicht für alle zum Hören, weil sie halt nur für ein, zwei Personen dann hörbar waren. Und da war eine Frage zum Beispiel, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt ETFs von iShares, Xtrackers oder sonstigen Unternehmen nehme? Grundsätzlich nicht, wenn es der gleiche Index abgebildet wird und so auch die Parameter alle stimmen, weil die Kosten ungefähr ident sind, weil sie ja natürlich versuchen, die gleichen Produkte abzubilden oder es ist ja der Sinn dahinter. Aber Matthias, du hast eine andere Sichtweise bzw. einen anderen Input noch dazu.
Ja, genauso, so wie du schon gesagt hast, grundsätzlich überall, wo zum Beispiel MSCI World draufsteht, muss MSCI World drinnen sein. Warum? Weil der Indexanbieter, also MSCI, vergibt Lizenzen an die Investmenthäuser, die dann mit dieser Lizenz diesen Index, den MSCI World, nachbauen dürfen. Und da kann halt jeder so ein bisschen noch, hat seinen eigenen kleinen Spielraum. Also es gibt eben die physische Abbildung, es gibt die synthetische Abbildung. Man kann einen Ausschüttender machen, einen thesaurierenden ETF machen. Und so gibt es eben dann kleine Unterschiede. Aber am Ende hast du halt immer das Ziel des Produkts, den MSCI World Index nachzubauen. Und vor allem, dass die Performance so ähnlich ist. Der einzige mehr oder weniger Unterschied, den man noch nennen kann, ist es, welchen Unternehmen möchte ich quasi mein Geld, weil auch ein ETF kostet ja was, niedrig, aber es kostet was, welchem Unternehmen möchte ich quasi meine Gebühren geben? Möchte ich das jetzt BlackRock geben, also wenn ich einen iShares ETF kaufe, einem amerikanischen Unternehmen, oder möchte ich das zum Beispiel Xtrackers oder einem anderen europäischen Unternehmen geben? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man das möchte. Man sieht in der Vergangenheit halt mehr und mehr, diesen Trend dazu, dass man eben auch die heimische Wirtschaft unterstützt. Und das sehen wir jetzt nicht nur vor allem in Europa, sondern vor allem auch in Amerika durch Trump getrieben natürlich, wo er immer wieder appelliert, Buy America, amerikanische Produkte, amerikanische Firmen zu unterstützen. Dasselbe sehen wir auch in China. Wir sehen in China, dass die Verkäufe von VW oder von generell von europäischen Automobilherstellern deutlich zurückgehen, weil auch natürlich dort die Regierung sagt, Buy China. Und was auch ganz spannend ist, der Xi Jinping hat ja auch den Mitarbeitern von staatlichen Betrieben in China angewiesen, dass sie nicht mit T-Shirts zur Arbeit kommen sollen, wo westliche Marken stark aufgedruckt sind. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Nike-T-Shirt oder ein Adidas-T-Shirt trage mit einem großen Logo und ich arbeite bei einem chinesischen Staatsbetrieb, dann darf ich mit diesem T-Shirt oder soll es nicht mehr so in die Arbeit kommen, sondern soll chinesische Firmen unterstützen. Und wer jetzt als Europäer ebenfalls so nationalistisch, sag ich jetzt mal, denken möchte, der könnte quasi auch darauf achten, dass er in seinem Portfolio Investmenthäuser aus Europa drinnen hat. Das ist der einzige Unterschied, den man vielleicht noch so am Rande ergänzen kann.
Und dieser Input von dir, von China, dass man da mit dem T-Shirt vielleicht nicht in die Arbeit geht, das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich mich halt einfach bei China Investments einfach nicht so ganz sicher bin, weil der Staat kann halt sehr viel entscheiden oder hat sehr viel Macht im Vergleich zu uns, der einfach, wie schon erwähnt, das Beispiel am Börsengang einfach absagen kann. Ne? Damals der größte überhaupt wäre das gewesen. Und da bin ich halt immer bevorsichtigt, aber das ist ein anderes Thema. Und wir unterstützen unsere Banken, weil wir halt die Sparbücher meistens haben. Ne? Also wir unterstützen halt indirekt die Banken hauptsächlich. Aber ja, eine weitere Frage war, ab welchem Betrag kann ich denn anfangen und wann macht es denn Sinn, mit dem Investieren zu starten? Gleich mal vorweg, es macht immer Sinn zu starten. Also da gibt es keine Ausrede eigentlich mehr heute. Überhaupt, wenn man bedenkt, dass man jetzt heute ab einem Euro theoretisch schon starten kann. Natürlich macht das den Braten nicht fett, aber damit man einfach mal reinschnuppert. Und jeder Euro, der halt investiert ist und für einen arbeitet, ist eigentlich grundsätzlich ein guter Euro, wenn man durch gewisse Faktoren mitnimmt, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt 1 Euro kaufe und aber 1 Euro Gebühren zahle, dann macht es keinen Sinn, ne, logischerweise. Aber es gibt ja viele Anbieter oder viele Neobroker, die das jetzt wirklich Sparpläne kostenlos anbieten und das ab 1 Euro oder sonst ab 10 Euro in kostengünstige Fonds oder ETFs, da macht es dann auf jeden Fall Sinn. Und man ist halt sehr flexibel. Und Matthias, du willst was dazu sagen?
Genau. Und was auch vielleicht interessant ist zu erwähnen, diese niedrige Einstiegshürde, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Früher war die Einstiegshürde deutlich höher. Da hast du einen Sparplan erst ab 50 oder 100 Euro starten können. Bei vielen traditionellen Banken kannst du sowieso erst ab 50 Euro starten. Weil, ja, weiß nicht warum genau, aber die Banken sind halt noch nicht so entgegenkommend. Aber auf der anderen Seite möchte ich es auch nicht ganz verteufeln, weil man muss ihr schon die Frage stellen, 10 Euro im Monat sind 120 Euro im Jahr. Gut, damit wirst du keine großen Sprünge machen. Also das ist halt schön für den Start, wenn man sich mal nicht traut. Aber auf der anderen Seite lohnt es sich dann vielleicht einmal zu überlegen, okay, wie viel Geld gebe ich eigentlich im Monat für Zigaretten aus, wenn ich rauche? Wie viel Geld gebe ich monatlich für Alkohol aus, wenn ich irgendwo im Club bin, feiern bin? Oder wie viel Geld gebe ich für Softdrinks aus, für ein Eis im Sommer? Alles schöne Sachen, keine Frage, also vom Genuss her. Aber wenn ich dann schon für ein Eis für 2 Personen fast 10 Euro zahle und das 2-3 Mal im Monat mache, bin ich schon bei 30, 40 Euro. Gut, diese 40 Euro hätte ich genauso gut am Kapitalmarkt investieren können. Also ich werde immer auch sehr vorsichtig mit so niedrigen Sparplänen. Also wenn ich natürlich, bitte kein Druck jetzt an Leute, die einen 10-Euro-Sparplan haben, aber man sollte sich schon früher oder später Gedanken machen, diesen Sparplan zu erhöhen, weil man möchte ja Vermögen aufbauen und nicht mit so kleinen Summen hin und her dumpeln und ein Depot mit 100, 200 Euro, das man quasi mühsam erspart, macht ja auch wieder keinen Spaß, sondern es soll ja auch was weitergehen.
Also mein 100 dann 10-Euro-Sparplan, ist das jetzt schlecht? Aber da geht's rein, da haben wir so viel auf die Seiten sparen, nicht am Sparbrett liegen lassen will.
Der Hund ist aber schon finanziell frei.
Genau, der hat mich und meine Freundin, die arbeitet und der kann genießen oder die kann genießen und kriegt Futter und Streicheleinheiten. Also das stimmt, genau. Der ist finanziell frei.
Also eigentlich müssten wir Finanztipps von dem Hund annehmen.
Ja, voll, ich werde ihn nochmal fragen, was sie... Und noch etwas, eine Frage war noch, wobei die haben wir teilweise schon ein bisschen mitgenommen, auf was muss man denn beim Start achten? Sinnvoll wäre natürlich, sich einen Broker, einen Anbieter zu suchen, der halt geringe Einstiegshürden bietet, so wie halt neuer Broker, wo man sagen, ob 1 oder ob 10 oder wie viel Euro auch immer. Aber für den Einstieg natürlich niedrige Gebühren. Es macht keinen Sinn, wenn ich für 10 Euro einen Sparplan einrichte und ich dann aber 10% unter anderem Gebühren habe mit Einstiegskosten, mit laufenden Kosten etc. Da muss man halt dann schon schauen. Natürlich langfristig denken, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist einfach so, das ist Kapitalmarkt, das ist ja das, was einem keiner abnehmen kann. Und kontinuierlich natürlich langfristig immer wieder einfach automatisiert am besten, weil dann fällt es gar nicht mehr so auf. Flexibel ist auch ganz wichtig, dass man halt einfach rauskommt, aber auch vielleicht zusätzlich was reinzahlen kann, wenn schon mehr überbleibt. Und wenn man diesen Einstieg schon gemacht hat und sagt, okay, ich habe jetzt mit 10 Euro Sparplan gestartet, ich kenne mich jetzt aus, beziehungsweise ich fühle mich jetzt sicher, ich fühle mich jetzt so, dass das etwas für mich ist, dann kenne ich einige, die so gestartet haben, die dann auf einmal aufgestockt haben auf 50, 100, 200 Euro und das ist dann schon eine super Sache. Also wie gesagt, für den Einstieg super, die Einstiegsbarriere ist wirklich gering und es ist auch sehr einfach bei diversen Anbietern einfach zu starten, ein paar Klicks und das ist erledigt und man partizipiert, also man verdient mit an der Weltwirtschaft. Also so einfach wie da kannst du nicht mitverdienen. Und bei deinem eigenen Konsum mitverdienen, bei dem Konsum von vielen anderen, wir haben heute schon gehört, wir sind letztens heimgegangen vom Community Event, haben gesehen die lange Schlange vor Apple, vom Apple Store und haben uns alle gefreut, ja, wir verdienen mit bei jedem verkauften iPhone und das ist nicht nur in Wien so, sondern weltweit. Und das ist halt so eine Sache, die man halt nur bekommt, wenn man startet. Ja, Matthias, hast du da noch was zum Ergänzen? Nein, er schüttelt den Kopf. Und wenn auch ihr jetzt Fragen habt, die euch interessieren, aber auch andere interessieren können, dann schickt sie uns. Schickt sie uns per E-Mail, schickt sie uns über Social Media oder auch anderweitig, wie es halt möglich ist, beim nächsten Event etc.
Mit der Brieftaube.
Mit der Brieftaube wäre auch ganz cool, glaube ich. Also ins Büro wird es vielleicht so gehen, weil da ist oben eine große Glasfront. Du, im ersten Bezirk sind damals hier Brieftauben geflogen, also vielleicht kennen Sie sich noch Applaus. Ansonsten herzlichen Dank für die Zeit, Matthias. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.